Guten Abend miteinander. Schön, dass Sie da sind. Ich habe mich gerade so vorne, als ich da gesessen bin, habe ich gedacht, warum kommen jetzt die Leute heute Abend? Warum sitzen sie da her? Ich bin doch nichts Spezielles. Sind sie wegen mir gekommen? Sind sie wegen etwas anderem gekommen? Was ist der Grund? Stelle ich euch die Frage. Müssen wir keine Antwort geben? Was ist euer Grund, um heute Abend da zu sein? Das Wort Gottes zu hören, das Wort Gottes in unserem Herzen aufnehmen und Gott in uns wirken zu lassen. In diesem Sinn und in diesem Geist möchte ich Sie alle begrüßen heute Abend und auch mit euch den Gottesdienst feiern. Ich habe dieses Thema erst vorher kurz überschrieben. Also diese Predigt mit einem Thema überschrieben. Ich war mir nicht so sicher. Aber ich gebe jetzt das Thema durch. Das heißt einfach das Urproblem. Einfach. Ich nehme Bezug auf die Predigt vor 14 Tagen. Übrigens, dass ich es nicht vergesse, möchte ich noch schnell in Klammern einfließen lassen. Ich habe heute Morgen von Sonja Reichenbach noch eine Mitteilung bekommen. Ich soll die Gemeinde in Bern herzlich grüßen. Er ist immer noch im Spital und wird voraussichtlich am kommenden Wochenende den Spital verlassen. Also die Operation, die ist doch etwas länger gegangen, als geplant war. Also die ganze Genesung geht etwas länger. Aber sie lässt ganz herzlich grüßen und hat mir das schriftlich durchgegeben, ja, nicht zu vergessen, was ich jetzt auch gemacht habe. Ich nehme Bezug oder knüpfe an der Predigt, als ich das letzte Mal da war, an. Und diese Predigt stand ja unter dem Titel vom Kopf zum Herz, vom Wissen zur Erfahrung. Und wir hatten während dieser Predigt ein paar Minuten oder eine Minute kurz Zeit gelassen, um mal zu überlegen, was hat der Herr dir, jedem Leben, Gutes getan? Und ich habe sie gebeten, dass sie nach Hause gehen und sich mit diesen Gedanken noch weiter durchsetzen und sich die wie eine Art Liste aufschreibt, sich bewusst zu werden, was Gott Gutes in unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben gut getan hat. Hat das Frucht getragen? Ist die Liste länger geworden? Oder ist sie immer noch die gleiche? Wir haben gehört, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist. Und zum anderen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wenn wir im Psalm weiterlesen und den Psalm 104 nehmen, dann lesen wir auch dort: Ich will dir singen mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin. Eigentlich einfach, nicht kompliziert und trotzdem ein Urproblem. Loben steht doch oft im Zusammenhang mit guten Gefühlen. Ja, wir haben etwas Tolles erlebt, wir haben einen schönen Geburtstag mitgefeiert, wir haben gute Gefühle und die machen es so einfach zu loben. Also anders gesagt, wir loben gerne, wenn es uns gut geht, wenn wir Gründe dafür haben, wenn unsere Vernunft sagt, ja, das ist wunderbar. Und auch wenn unsere Gefühle mitspielen. Wenn wir fern von den Problemen sind, fern von den Sorgen, dann fällt es uns oft nicht einfach. Dann ist es einfach und nicht schwer. Nach menschlichem Ermessen und nach menschlichen Vorstellungen ist es so. Und trotzdem sagt uns die Bibel, nämlich, dass wir ihn loben sollen. Und beim Lesen der Heiligen Schrift ist mir etwas ganz besonders aufgefallen, dass das wohl eine falsche Meinung sein muss. Nur zu loben, wenn es uns gut geht. Da muss irgendetwas Komisches sein. Da muss irgendwie ein Urproblem bestehen. Weil dieses Loben fällt uns gar nicht so einfach. Dieses Loben macht uns manchmal Mühe, weil wir nicht immer in 100% Sonderstimmung sind. Nicht immer in fröhlicher Stimmung sind, um dieses Loben einfach zu machen. In der Heiligen Schrift lesen wir, und ich zitiere hier den Jakobusbrief. Jakobus, das war wohl der Älteste in der Gemeinde in Jerusalem. Man vermutet, dass es der leibliche Bruder Jesu war. Aber wie auch immer, diese Streitigkeiten, theologische Streitigkeiten, lassen wir jetzt mal außen und vor und sehen, was der Jakobus uns berichtet. Er sagt hier: Meine lieben Brüder, achtet es für eitle Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallet. Und wisset, dass euer Glaube, wenn er rechtschaffen ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll fest bleiben bis ans Ende, auf dass ihr seid vollkommen und ganz und keinen Mangel habet. So aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gibt, einfältig jedermann und drückt's niemand auf, so wird sie ihm gegeben werden. Er bittet aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer da zweifelt, der ist gleich wie die Meereswogen, die vom Winde getrieben und gewebt wird. Solche Menschen denken nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig in allen seinen Wegen. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe, und der da reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit der Hitze und das Gras verwelkt. Und seine Blume fällt ab. Und seine schöne Gestalt verdirbt. Also wird der Reiche in seinen Wegen verwelken. Selig der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Bis hierher einst. Wenn wir hier den Jakobusbrief anschauen, den ganzen Brief lesen, dann sehen wir, dass der Jakobus, ein Jude, auch viel auf die Umsetzung des Glaubens, ein bekehrter Jude, auf die Umsetzung des Glaubens ein neues Bild geworfen hat. Er zeigt hier auf, dass es nicht einfach nur der Glaube, das Wort, der Gedanke oder irgendetwas Schönes ist, sondern die Taten müssen auch den Aussagen folgen, wie bei Jesus. Und wenn wir hier diesen Brief, den Anfang des Briefes, dieser Jakobus, der an die Christjuden geschrieben hat, im Römischen Reich, eine Art Diaspora der Gemeinden, Da hat er von Anfang an geschrieben und sagt, achtet es für eitle oder große Freude, dass ihr in Anfechtung seid. Widersprüchlich gegenüber dem, was wir mit dem Loben normalerweise denken. Anfechtung, wer hat denn schon gern Anfechtung? Wer hat denn schon gern Probleme? Wer hat denn schon gern Versuchungen im Alltag? Und trotzdem sagt er hier Grund zur Freude. Er sagt aber auch, dass wir Geduld bekommen oder Geduld wirkt und wisset, dass euer Glaube, wenn er rechtschaffen ist, Geduld wirkt. Jetzt kommen wir in einen schönen Zusammenhang. Probleme, Schwierigkeiten, Anfechtungen, dazu braucht es Geduld. Diese zu durchstehen, braucht es Geduld. Und das bringt uns der Jakobus hier nahe. Was sind denn Anfechtungen in deinem Leben? Ich möchte nicht gerne über die Köpfe hinwegreden, sondern in die Herzen hinein. Von da oben ins Herz hinein. Was sind Anfechtungen in deinem Leben? Solche Anfechtungen gibt es tatsächlich. Das ist die eine Überlegung. Es gibt andere Überlegungen, danke bestens, es gibt andere Überlegungen, die auch dahin gehen, dass wir vielleicht nur mit dem Nachbar, wir haben Mühe, ihm ein Zeugnis zu sein, ihm zu zeigen, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn man zu diesem Gespräch kommt, dann kommt uns so ein unpässliches Gefühl vielleicht auf. Was soll ich dem sagen? Kann er es verstehen, kann er es nicht verstehen? Das sind Anfechtungen, mit denen wir zu tun haben. Wir haben auch Anfechtungen mit Post und Briefe, die da kommen und Dinge, die uns beschäftigen, den ganzen Tag hindurch. Und der Jakobus sagt, achtet es für eitle Freude. Ein Widerspruch in unserem Leben. Und dennoch werden wir aufgefordert, mit dem umzugehen. Ich komme dann noch auf ein alttestamentliches Thema in dem gleichen Zusammenhang. Und dann sagt er, Geduld wird euch, hier sagt die Geduld aber, soll fest bleiben bis ans Ende, auf dass ihr seid vollkommen und ganz und keinen Mangel habet. Also hier haben wir jetzt eine Feststellung, Freude in der Anfechtung, Glaube, der Geduld wirkt und hier keinen Mangel, solange wir fest bleiben bis ans Ende. Ein Versprechen, eine Aussicht, eine Lösung und ein Versprechen für dieses Wort. Leben lang vollkommen keinen Mangel. Wenn ich das so sage, kann ich mir vorstellen, dass so manche Leute mir sagen würden, notdurft, Rolf, wer kann denn das verstehen? Auf der einen Seite loben, auf der anderen Seite Freude an der Anfechtung. Bah, komisch. Eine komische Welt. Er sagt aber, wenn uns Weisheit mangelt, so aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gibt, einfältig jedermann und drücket's niemand auf, so wird sie ihm gegeben werden. Jakobus sagt uns, um das zu verstehen, braucht es Weisheit. Um das zu verstehen, braucht es eine neue Dimension, eine neue Kraft in unserem Herzen. Glaube und Weisheit, das sind die Empfehlungen, die uns hier gegeben werden. Was machen wir damit? Und zugesagt ist, dass es für jedermann ist. Nicht nur für Auserlesene, für jedermann. Im Glauben ohne Zweifel, da kommen wir in ein Urproblem hinein. Zweifel, das war schon im Garten Eden ein Problem. Das war im Paradies schon ein Problem. Der Verführer, die Schlange, die sagte zu der Frau, zu Eva, zu Adam, sollte Gott gesagt haben, hier sind wir in diesem Urproblem Zweifel. Was wir tun, was wir machen, ist das richtig oder nicht? Wo sind die Maßstäbe, mit denen wir operieren in unserem Leben? Nach was richten wir uns aus? Was ist das, was uns beschäftigt, wenn wir miteinander über diesen Glauben sprechen? Die Antwort ist, selig und freudig ist der Mensch, welcher die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat. Also hier gibt es eine Kraft, die wir holen können, die wir holen dürfen, nämlich wenn er bewährt ist. Also hier haben wir in diesem Vers zwei Dinge. Es ist selig und freudig ist der Mensch, welcher die Anfechtung erduldet, also die Anfechtung erträgt. Dann heißt es, wenn er bewährt ist, also wir gehen durch eine Art Prüfung hindurch, wenn wir das machen wollen, glauben wollen, bestehen wollen. Und dann heißt es auch, die Krone des Lebens werden wir empfangen. Und dann ist noch ein kleiner Zusatz. Und hier heißt es, welche Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Und da sind wir wieder an dem Punkt. Liebe, sage ich immer wieder gerne, ist der Motor der ganzen Schöpfung. Gott hat uns Menschen geschaffen aus Liebe. Es heißt in der Darstellung, er hat den Menschen geschaffen, um ein Gegenüber zu haben, mit dem er kommunizieren kann, mit dem er reden kann. Wir sind herausberufen, nämlich mit ihm zu kommunizieren. Und dennoch steht die Frage im Raum, warum lässt Gott das zu in meinem Leben? Ich habe so oft diese Frage gehört und so oft mit Menschen gesprochen, die Leiden hatten, die krank waren, die vielleicht Sorgen hatten, die Ängste hatten, manchmal auch ganz unbegründete Ängste. Und da kommt immer wieder die Frage dieses Warum, 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 warum? Ich möchte schon längst nicht mehr da sein. Warum hat mich Gott nicht geholt? Warum? Meine Antwort ist öfters mal, frag nicht warum, sondern frag wozu. Weil wenn wir fragen, warum, dann geben wir immer Gott eine Art Schuld. Dann sagen wir, du hast das falsch gemacht. Ich hätte es anders gewollt. Ich habe mir es anders überlegt. Es wäre mir sympathischer gewesen, wenn das so und so gewesen wäre. Lasst das ein bisschen in unser Herz hineingehen, in unseren Alltag. Jakobus schreibt hier im 13. Vers, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeglicher wird versucht, wenn er von seinen eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Irrt nicht, liebe Brüder, alle guten Gaben und vollkommene Gaben kommen von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei welchem ist keine Veränderung, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Ich höre immer wieder, wenn Menschen in Anfechtung stehen, ja, Gott hat mir diese Anfechtung geschickt. Gott hat mir das und das und das als Prüfung und weiß ich was. Meine Lieben, die Bibel sagt etwas anderes. Die Bibel zeigt uns, dass wir viel mehr in der eigenen Verantwortung stehen. Wir können manchmal Ängste in unserem Leben kultivieren. Wir können Befürchtungen kultivieren. Wir sehen manchmal schon die Zukunft, bevor sie überhaupt nur in der Gegenwart ist. Das heißt, wir haben Angst zu vertrauen. Es ist das Urproblem des Adams auch gewesen, nämlich alles zu wissen zu wollen, was Gott weiß. Dass sich in die Hände Gottes legen und einfach auf Gott sich zu verlassen, das ist etwas, was wir Menschen sehr, sehr Mühe haben damit, uns schwer tun. Der Ablauf ist klar. Es ist ganz klar, die Lust, der Ungehorsam und dann folgt der Tod. Und das ist der Ablauf, der seit dem Sündenfall geschehen ist. Prüfen wir in unserem Leben, wie oft wir in diesem Ablauf drin sind. Eine stete Auseinandersetzung, ein stetes Hin und Her. Auf der einen Seite die Freude, die wir gerne hätten, die Freude, mit der wir unser Leben führen möchten. Und auf der anderen Seite diese Versuchungen, diese falschen Meinungen, diese ungelöste Probleme. Eines ist klar, und das haben wir auch in den Liedern gesungen, Gottes Handeln, Gottes Schöpfung bestimmt des Menschen, den Mensch bleibt unverändert. Das, was Gott versprochen hat, das, was Gott beabsichtigt hat mit dem Menschen, das hat er nicht verändert. Es heißt hier, er bleibt Licht und dieses Licht bleibt in Ewigkeit. Das ist das Wort der Wahrheit. Und wie gehen wir dieses Ganze an? Wie möchten wir das Ganze in unserem Leben verändern? Wie wollen wir dieses Spannungsfeld zwischen Loben und auf der anderen Seite Freude in der Anfechtung zu haben? Ich denke, da gibt es einen Mann in der Heiligen Schrift, der uns da sehr viel zu sagen hat. Ein Mann, der das selber experimentiert hat. Ein Mann, der den Weg gefunden hat, wie das wohl geht. Ich fasse es aber zusammen, um nicht allzu lang zu werden. Es gibt einen Mann, der hieß Hiob. Oh ja, das kennen wir alle schon. Ne? Ja, ja, den Namen haben wir schon oft gehört. Aber dann haben wir auch verstanden, was Hiob wirklich für uns bedeutet. Hiob, die Schriftgelehrten, die haben festgestellt, dass Hiob schon bereits gelebt hat. Sein Leben ist nachgewiesen, es ist keine Geschichte. Und er hat lang gelebt, bevor irgendeine heilige Schrift niedergeschrieben wurde. Und dieser Mann hat Gottes Erlebnisse gemacht, obwohl es da noch keine Briefe gab, noch keine Bibel gab, noch keine Tora gab. Lange bevor. Und Hiob in seinem Buch, was haben wir hier für eine Aussage? Der Gegenstand des Buches Hiob ist Gottes vorausschauende und gerechte Regierung, die im Licht des uralten Problems von dem Leiden des Gerechten betrachtet wird. Hiob heißt es, er war gerecht. Er gab gute Taten. Es war ein reicher Mann. Er hatte eine große Familie. Es war ein Drama, als der Sturm das Haus zerstörte und all sein Hab und Gut umkam. In diesem Licht betrachtet, ist es eine tragische Situation, viel tragischer wohl als das, was wir selber schon erlebt haben. Aber trotzdem, es ist eine Geschichte, die eigentlich zwei Bedeutungen hat. Die eine ist für das Volk Israel und die andere ist für dich, für mich als Individuum in diesem Umfeld. Der Gegenstand dieses Buches, ich wiederhole nochmal, ist die vorausschauende und gerechte Regierung, die im Licht des uralten Problems von dem Leiden des Gerechten betrachtet wird. Also wohl das, wo wir voll drin stehen, jeden Tag aufs Neue. Für dieses Problem wusste Hiob, der sich selbst rechtfertigte, keine Lösung. Wir lesen in diesem Hiob, in diesem 42. Kapitel, die er hat, lesen wir, wie er mit Gott haderte und wie er sich rechtfertigte, was er alles Gute getan hat, wie er es getan hat. Und er versteht jetzt nicht, was da passiert. Keine Lösung, auch nicht seine drei Ratgeber, die ihm der Sünde bezichtigten. Ha! Jetzt finden wir das wieder, was wir alle kennen. Ne? Ja, der hat diese Probleme und jene Probleme, weil er gesündigt hat und Gott will ihn jetzt strafen. Das sind so die Aussagen. Das haben seine Berater und seine Ratgeber gemacht. Sie haben gesagt, naja, du hast gesündigt und deshalb ja. Und wenn wir Eliu, des Hiobs Leiden als zukünftig Gottes erklärte, um ihn vom Sünden zu reinigen, bewegte sich auf einer höheren Ebene, aber er versagte auch in der Lösung der Frage nach dem Sinn des Leidens. Habe ich so zusammengefasst. Die Berater haben versagt. Sie haben Erklärungen gesucht. Sie haben eine Erklärung gesucht, für dieses uralte Problem zu lösen und sie haben keine gefunden. Erst als Gott sich Hiob in seiner Majestät und Macht offenbarte, können Sie zu Hause nachlesen im Kapitel 38 und 41, wandte sich Hiob schlicht Unrecht, sagt er, wie es war, von seiner Gerechtigkeit ab und bekannte, ich schuldige, ich bin schuldig, ich mache mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Dann aber, als er erkannte, dass es schlechter war als alles, was er je getan hatte, wurde Hiob aus dem Leiden von seinem Segen und zur Wiederherstellung seines Vorstandes erhoben. Ich hab's kurz gefasst. Es brauchte eine neue Erkenntnis. Die Erklärungen seiner Ratgeber, seine eigene Einstellung, im Ich habe es doch gut gemacht. Ich war dort da, ich habe gespendet, ich habe das gemacht, ich habe jenes gemacht. All das, zeigt uns die Bibel, ist absolut nichts nütze. Hier musste Hiob eine Änderung vornehmen. Und die Änderung, die er vornehmen musste, ist von seinem Können, von seinem Reichtum, von seinen Leistungen, von seinem Besserwissen, musste er wegkommen und in die Tiefe kommen und sagen, Gott, ich habe gesündigt. Meine Gedanken waren nicht da, wo sie hingehören. Meine Gedanken haben sich über dich gesetzt. Ich habe immer gefragt, warum? Ich habe immer gedacht, ich weiß es besser. Ich weiß, was ich tun muss, um Gott zu sänftigen. Wenn wir diese 42 Kapitel durchlesen, dann finden wir auch sehr interessante Aussagen, die sehr auf die messianische und auf das messianische, auf die messianische Rettung nämlich hindeuten. Und im Kapitel 38 finden Sie auch die wunderbare Auseinandersetzung zwischen Hiob und Gott. Ich empfehle euch diese Gespräche, was Gott dem Hiob vorzulegen, vorzuwerfen, was er ihm als Erkenntnis brachte, das einmal durchzulesen. Und wir sehen im 42. Kapitel, was dann geschah. Ich möchte das kurz anführen. Als dieses Gespräch zwischen Gott und Hiob beendet war, sagt Hiob, und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich erkenne mit dem Herzen, ich erkenne, dass alles, dass du alles vermagst. Ein Mann, der jetzt plötzlich einen klaren Schnitt gemacht hatte. Ein Mann, der jetzt keine Erklärungen suchte und plötzlich sagt, ich habe das und dies und jenes erkannt, aber da noch nicht. Er sagt, nein, ich erkenne, dass du alles vermagst. Er hat sich völlig aufgegeben, ohne Vorbehalt. Und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Halleluja! Für uns in unserem Leben eine Zuversicht. Es ist unserem Gott nichts zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Unverstand? Ist die Frage. Darum bekenne ich, dass ich habe unweise geredet, was mir zu hoch ist, und nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Ich habe von dir mit den Ohren gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Hiob hat seine Denkweise plötzlich geändert. Er hat es plötzlich umgekehrt. Jetzt war es nicht mehr der Hiob, jetzt war es Gott, der das Ruder in der Hand hatte. Ich bekenne mich schuldig. Wir sind's alle, meine Lieben. Und wenn wir das so aufnehmen und wenn wir das versuchen zu verstehen, dann ist in unserem Leben diese große Gnade, dieses Unvergleichliche, was auch der Apostel Paulus im Römerbrief sagt. Er sagt uns, was er erkannt hat. Hier im 11. Kapitel, im Vers 33, sagt er, O, welch eine Tiefe des Reichtums! Beides, der Weisheit und Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das ihm wieder vergolten? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen, sagt er, der Apostel. Er stellt es ganz klar dar, eine Tiefe des Reichtums. Und ich möchte hier uns aufrufen, diese tiefe menschliche Eigenart, die wir haben, nämlich das Loben oft den Problemen, die wir haben, gegenüberzustellen oder das Loben zu verhindern. Lobe den Herrn, meine Seele und was in mir ist. Was ist in dir? Unser Verdauungsapparat, unser Blutapparat, all das. Aber in uns sind auch andere Dinge. Es sind, wie ich schon gesagt habe, die Ängste, das Besserwissen, die Maßstäbe, nach denen wir uns ausrichten. So viele Dinge in unserem Leben, die uns Grenzen setzen. Unsere Gesundheit. Meine Seele, lobe den Herrn und alles, was in mir ist. Auch vergessen wir so schnell. Wir vergessen gewisse Dinge, die wir überwunden haben. Wir vergessen auch da und dort manchmal, was wir zu tun haben. Wir sind manchmal so zufrieden mit dem, was wir haben. Wir verkriechen uns in unsere christliche Schublade und vergessen, dass um uns herum Menschen sind, die unseren Glauben erleben möchten. Und da sagt uns der Jakobus ganz klar. Er sagt hier, könnt ihr es auch selber nachlesen, Kapitel 1, 22 bis 25. Seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer alleine, wodurch ihr euch selbst betrügt. Klare Botschaft. Nur hören ohne Tat ist ein Betrug an dir selber, aber auch an deinem Umfeld, auch an den Mitmenschen. Denn so jemand ist ein Hörer des Wortes und nicht ein Täter, der ist gleich einem Mann oder einer Person, einem Menschen, der sein leiblich Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er gestaltet war. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Ich rufe uns alle auf. Lasst uns doch noch mehr Täter des Wortes werden. Ich glaube, wir wissen alle, was das heißt. Geschäftsleute oder wenn du eine Hausfrau bist, dann weißt du, aha, ich sollte da noch Staub sorgen, ich sollte noch das machen, ich sollte noch Jens machen. Du weißt, was du zu tun hättest, aber stinkt man. Das ist so ein bisschen das Bild. Wir wissen, was wir zu tun hätten. Wir wissen, was die Taten sind. Jesus hat es vorgemacht. Und schaut, und wenn wir Jesus lesen, im Markus, glaube ich, steht das, Markus Kapitel 6, Vers 1. Und er ging aus von da und kam in seine Vaterstadt, seine Jünger folgten ihm nach. Und da er das Sabbat kam, hob er an zu lehren in ihrer Schule. Und viele, die es hörten, verwunderten sich seiner Lehre und sprachen, woher kommt denn solches? Und was für Weisheit ist's, die ihm gegeben ist und solche Taten, die durch seine Hände geschehen? Ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn, der Bruder des Jakobus, des Joses, des Judas und Simeon? Und nicht auch seine Schwester allerlei hier unter uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger denn im Vaterland und daheim bei den Seinen. Und er konnte allda nicht eine einzige Tat tun, außer wenigen sicher legte er die Hände auf und heilte sie. Und da heißt es, und er wunderte sich ihres Unglaubens und er ging umher in den Flecken und Kreis und lehrte. Mit dem möchte ich schließen. Jesus verwunderte sich. All die Erlebnisse, die Jesus gemacht hatte, die Schriftgelehrten, die seine wunderbaren Worte gehört hatten, sie haben nicht geglaubt. Sie haben die Botschaft nicht aufgenommen. Genau wegen dem uralten Problem. Zweifel, woher hat er das? Warum hat er das? Was ist da los? Meine Lieben, kehren wir um. Legen wir neue Wege. Die Wege, die uns erlauben zu sagen, in der Anfechtung haben wir Freude. Weil wir wissen, Jesus hat die Anfechtung. Er hat das Problem in unserem Leben bereits bewältigt. Und das sind keine Sprüche, meine Lieben. Das sind Tatsachen. Und wenn ein Hiob so sagen konnte, umso viel mehr wir, die wir die Erlösung durch Jesus Christus, durch den, der diese Mächte überwunden hat, der Freude gezeigt hat, der Menschen geheilt hat, mehr haben wir durch ihn erhalten als nur reine Worte. Lasst uns Taten in unserem Glaubensleben folgen. Lasst uns das tun, was hier die Bibel uns empfiehlt. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für die Anstöße, die du uns gibst. Wir danken dir, dass du in unseren Herzen die Bereitschaft, den Weg zu ändern, den Weg zu verstehen, durch die Weisheit, die du uns gibst, durch den Glauben, den wir an dich haben, der Glaube, der in meinem Leben, in unserem Leben alles verändern kann und will. Lass diese Veränderung in unserem Herzen geschehen. Gib uns die Bereitschaft, diese Veränderung zuzulassen. Gib uns die Bereitschaft, uns nach neuen Wegen, nach neuen Maßstäben, die du uns gibst, auszurichten. Herr, wir wollen Buße tun über das, was wir falsch gemacht haben. Wir wollen erkennen, dass du in unserem ganzen Leben Einfluss nehmen willst. Schenke uns, dass wir Ja sagen können. Gib durch deinen Geist eine Veränderung. Gib durch deinen Geist uns Erkenntnis, dass es nicht die Anfechtungen sind, dass es nicht die Versuchungen sind, sondern dass du es bist, der uns erfüllen möchte durch deinen Geist. Amen.
Amen.
Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir dieses Zeugnis, diese Botschaft geben dürfen. Du bist würdig. Du hast alles getan. Du hast alles für uns getan. Und deshalb, Herr, loben und preisen wir dich mit allem, was in uns ist. Und wir möchten nicht vergessen, dass du unsere Herzen berührst, unsere Seele berührst. Der Herr segne uns und der Herr behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und schenke uns seinen Frieden und bewahre uns auf allen unseren Wegen. Bewahre uns in seinen Gedanken. Bewahre uns in seinem Wort. Um deines Namens willen. Amen.
Amen.
Ich freue mich, ich muss das einmal gesagt haben, es freut mich jedes Mal, wenn ich da mit euch zusammen singen darf. Das ist so etwas Schönes. Und man hat das Gefühl, dass der Raum ist komplett voll mit einer Stimme, die da singen. Und ich freue mich über dieses kräftige Mitsingen und nicht so das Mitmurmeln, sondern sind da. Gott möge euch segnen und ich wünsche euch ein gutes Heimkommen und einen guten Weg. Auch schöne Woche und Gott führt euch vor allem. Merci.